Ja, ich steige direkt ein, ohne Witz, aber ich will euch zu Beginn der Predigt ein Ehepaar vorstellen. Ein Ehepaar, und ich habe auch ein Bild von ihnen mitgebracht. Wer derjenige oder diejenigen, die von euch unseren Rundbrief empfangen, haben das schon mal gesehen. Ihre Namen sind Alte und Della. Und sie sind Mitte oder Ende 60 Jahre alt, so genau wissen sie das selber nicht. Dort, wo sie herkommen, wo sie geboren sind, da gibt es keine Geburtsurkunden. Da, ja, sie schätzen so Mitte, Ende 60, haben 11 Kinder, hört sich hier immer sehr viel an. Ne? Aber in ihrer Volksgruppe, auch in ihrer Generation, ist das vielleicht gerade mal Durchschnitt, würde ich sagen. Und sie leben in einem relativ kleinen Dorf in Niger. Das Dorf heißt Tagabailas, das ist in der Provinz Agadez, und Provinz hört sich jetzt kleiner, aber das muss man sich vorstellen, die Provinz Agadez ist ungefähr so groß wie Deutschland, ein bisschen größer, flächenmäßig, und 80% sind Sahara-Wüste, und daher ist es, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt das lebensfreundlichste Fleckchen der Erde. Trotzdem, Alte und Della leben gerne dort, das ist ihre Heimat, dort, wo ihre Kultur seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gewachsen ist, dort, wo sie verstanden werden, dort, wo sie leben. Und es gibt nur eine kleine Sache oder eine große Sache, die sie anders macht als andere Menschen in ihrem Stamm und in ihrer Volksgruppe, und das ist, dass sie Christen geworden sind. Und die Fulani, so heißt ihre Ethnie, die Fulani sind eine Volksgruppe in Nordwestafrika, und das ist eine Gruppe, die wir so im christlichen Fachjargon, sage ich jetzt mal, als unerreichte Volksgruppe bezeichnen. Ich sage dazu gleich noch ein bisschen mehr. Aber ganz kurz beschrieben, eine Volksgruppe gilt als unerreicht, wenn sie sehr wenig oder gar keinen Zugang zur christlichen Botschaft hat. Das sind ethnische Gruppen, von denen eine große, große Mehrheit, über 98% der Menschen, nicht an Jesus glauben. Und zwar nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie noch nie eine Chance bekommen haben, zu erfahren, wer Jesus ist und was er ihnen anbietet. Also die Fulani in West- und Nordafrika sind mit etwa 20 Millionen Menschen so eine Gruppe. Alte und Della sind da mittendrin, jedoch splittert sich so eine Volksgruppe natürlich immer noch auf in so Dialekte und kleine Untergruppen. Sie sind sogenannte Fulani Wudabe. Und bei denen gab es bis vor 30 Jahren noch überhaupt keine Christen, gar keine. Und den Anfang machten die beiden da zusammen mit zwei anderen Freunden. Also sie gehören zu den ersten 5 Christen ihres Volkes. Und die Geschichte von Alte und Della hat mich also auf der einen Seite sehr begeistert. Sie sind dabei, sie sind Pioniere für ihre Ethnie. Und auf der anderen Seite hat mich ihr Zeugnis sehr nachdenklich gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, wir saßen zusammen in unserer Jüngerschaftsschule im Klassenraum. Das war Anfang August, so vor 3 Monaten. Und jeder Schüler darf dann zu Beginn vom Kurs etwas sagen, Zeugnis geben, wie wir sagen, dass sich alle besser kennenlernen. Und Alt und Della waren Teil dieses Trainings, also wir haben 2 Monate zusammen gelebt, gearbeitet, gelernt, und auch sie haben ihre Geschichte erzählt. Bekehrt haben sie sich, vor knapp 30 Jahren war das, wie gesagt. Alto hatte damals einen Traum, in dem es ihm Jesus begegnet, noch mit 2 anderen Männern, also 3 Männer. Er sah sich auf so einer Art OP-Tisch liegen, sein altes Herz wurde rausgenommen und ein neues wurde ihm eingepflanzt. Und dann waren da 2 französische Missionare in der Region, also zurück jetzt in der Realität. Und das war in der nächstgrößeren Stadt. Und die haben ihm so ein bisschen die Basics vom Glauben erklärt. Also, und dann ließen sie sich taufen von denen, gründeten quasi die erste kleine Gemeinde in ihrer Region. Und das Ding war, die Missionare, die verschwanden jedoch wieder, so schnell wie sie gekommen waren. Und dann schloss Alto so sein Zeugnis ab und sagte: "Und nun ist es schön, hier zu sein. Wir sind sehr froh, hier zu sein." Und dann bekommt er feuchte Augen und sagt: "Es ist das erste Mal nach 30 Jahren, dass sich jemand Zeit nimmt, uns im Glauben zu unterrichten." Und das hat in dem Moment gesessen bei mir. Ich meine, Frage war dann direkt so: 3 Jahrzehnte, so, was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Sie sagten dann: "Ja, wir haben viele Verfolgungen erlebt. Wir mussten einfach durchhalten, haben gebetet, evangelisiert, so mit mäßigem Erfolg, wie sie sagen. Aber auch unsere Kinder im Glauben erzogen", erklärt sie stolz. Und seine Frau ergänzte dann noch, dass sie ja leider keine Bibel hatten, weil sie nicht lesen konnten. Und dann haben sie irgendwann eine gefunden und dann haben sie daran lesen gelernt. Jahrelang konnte ich nur das E und das I lesen, hat sie dann gesagt. Und heute kann sie alle Buchstaben, und seit 2 Jahren hat sie angefangen, ihre Bibel zu lesen. Alle in der Klasse waren total begeistert, fingen an zu klatschen vor Anerkennung. Aber ich habe mich irgendwie gefühlt wie so im falschen Film. Da sitze ich nun, also ungefähr ja so alt, wie Alto Christ ist. Und habe mich wieder mal, wie so oft in Niger, irgendwie ja, gesegnet, wohlhabend, reich gefühlt. Nicht im materiellen Sinne, es geht jetzt um das geistliche Erbe, das, was man geistlich, theologisch an Input im Leben mitbekommen hat. Das war so viel. Habe von Kindesbeinen an immer in einer lebendigen Gemeinde gelebt, habe alles mitgemacht, Kindergottesdienst, Jungschar, hier dann Jugendkirche Jump, hier hinten und da unten, Gottesdienste, Predigten, Mentoring, Freizeiten, Seminare, dass ich sie ehrlich gesagt nicht zählen kann, 5 Jahre Theologiestudium dann noch darauf, sogar noch eine kleine Bibelschule, habe zu Hause Bibelübersetzungen liegen in 5 Varianten, sogar noch in einigen Sprachen, geistlich erbauende Literatur und. Und Alto freut sich, dass jemand nach 30 Jahren kommt und ihn mal so richtig im Glauben unterrichtet. Und das war so das, was die Unzufriedenheit in mir wieder so ausgelöst hat. Da passt was nicht zusammen. Da ist mir ein zu großes Ungleichgewicht. Zunächst mal habe ich mich natürlich gefreut. Dafür sind wir nach Niger gegangen, um Leute wie Alto und Della zu treffen, um ihnen zu dienen, um ihnen zu helfen, ihren Dienst besser zu tun, um sie zu unterstützen. Und wenn dann noch so ein alter Kauz wie Alto vor ihm sitzt, dann macht einen das auch irgendwie demütig und das ist total rührend. Aber gleichzeitig kamen auch direkt diese ganzen Fragen wieder in meinen Kopf. Wie kann es sein, dass solche Leute so lange alleine sind? Wo war die Gemeinde Nigers? Wo war die weltweite Gemeinde? Da sind so viele Menschen auf der Welt, die noch nie die Chance bekommen haben, von Jesus zu hören. Warum geht keiner? Warum gehen nur so wenige hin? Es ist Unwissenheit, es ist Bequemlichkeit. Und ich weiß ja und wir wissen, es gibt tausende Altos da draußen, die alleine ihren Kampf kämpfen. Also wo ist die Gemeinde? Wo sind vor allem die mehr als 500 Millionen Christen weltweit, die im Überfluss leben, die Ressourcen, Erkenntnis, Skills, Möglichkeiten zum Reisen haben? Wo sind die Ausbilder, um schwächeren Gemeinden in ärmeren Teilen der Welt zu helfen? Wo sind die bereit sind zu gehen? Wo sind die Beter? Wo sind all die Christen, denen es wichtig ist, dass diejenigen hören und sehen, die einfach noch nie gehört und noch nie gesehen haben? Fragen über Fragen. Ich musste dabei zwangsläufig an Paulus denken. Da gibt es im Römerbrief so eine kleine Passage, wo auch er Frage an Frage aneinander reiht. Und wir können das mal gemeinsam lesen. Das ist in Römer 10, die Verse 13 bis 15. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Und wie soll jemand hingehen und ihnen die Botschaft Gottes sagen, wenn er nicht dazu beauftragt wurde, beziehungsweise wenn er nicht gesandt wurde? Paulus war ein Gemeindegründer, ein Lehrer, aber auch vor allem irgendwie ein Missionar mit Leib und Seele. Das ist den meisten bekannt, denke ich. Gäbe es keinen Paulus oder hätte es keinen Paulus gegeben oder jemand, der seine Arbeit getan hätte, dann säßen wir heute alle nicht hier. Sein Herz und seine Leidenschaft war davon getrieben, besonders davon, dass er zu denen Kontakt aufnehmen wollte, die vorher noch nie Kontakt mit dem Christentum gehabt haben. Und das war zu seinen Zeiten, ja in den Zeiten, wo die Botschaft von Jesus gerade mal anfing, sich zu verbreiten, fast die gesamte bekannte Welt. Er schaut auf diese Welt und stellt sich die Fragen. Und in denen auch irgendwie seine Leidenschaft zum Ausdruck kommt, finde ich. Wie sollen die Menschen glauben, wenn ihnen noch niemand von Jesus erzählt hat? Wie kann ihnen jemand erzählen, wenn keiner sich berufen fühlt, wenn keiner gesandt wird, also wenn keiner geht? Paulus geht. Und insofern wird er die Antwort auf all diese gestellten Fragen. Und in Römer 15, 20 sagt er dann vielleicht auch mit einem gewissen Stolz, dann sagt er, ich gehe dahin, wo der Name von Jesus Christus noch unbekannt ist. Eine andere Übersetzung sagt, ich setze meine Ehre da rein, dorthin zu gehen, wo der Name Jesus Christus noch unbekannt ist. Ich will Teil der Lösung sein, Teil von Gottes Plan, Werkzeug für die Erfüllung seiner Verheißung. Eine Verheißung, die Gott, haben wir ja letzten Monat gehört, schon vor 4000 Jahren Abraham gegeben hat. Durch deine Nachfahren sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Aus seinem Plan hat Gott wirklich nie ein Geheimnis gemacht. Gottes Reich war nie nur als ein exklusives Recht für Israel oder nur für einen bestimmten Teil der Welt gedacht. In Jesaja 52,15 steht zum Beispiel, denen nichts von ihm verkündigt worden ist, die sollen sehen. Und die nichts gehört haben, die sollen verstehen. Also Gottes Plan, seine Liebe, sein Freundschaftsangebot gilt für alle. Und er will, dass alle davon erfahren. Wie die Menschen dann auf dieses Angebot reagieren, ist natürlich freiwillig. Ihnen wird eine Möglichkeit geboten. Was aber optionslos ist, ist, dass alle von Gottes Angebot erfahren sollen. Und dafür muss jemand dieses Angebot überbringen. Wer kann das tun? Paulus wird also selbst die Antwort auf seine Fragen. Diese Fragen sind natürlich auch als Appell zu verstehen an die Gemeinde, Missionare zu den unerreichten Menschen dieser Welt auszusenden. Aber darüber hinaus wird Paulus selbst zur Lösung, dass dort draußen Leute sind, die nicht nur wenig, sondern rein gar nichts von Gottes Botschaft wissen. Und an dieser Stelle habe auch ich mein Privileg wieder neu begriffen. So, und an dem Tag dann im Klassenraum mit Alto zusammen ein bisschen feuchte Augen bekommen. Denn ich wurde an dieser Stelle ein Teil, ein Baustein zur Lösung seines Problems. Und das ist für mich ein ungeheures Privileg geworden, Leute für ihn zu unterstützen. Ich will aber jetzt noch mal ein bisschen auf diese Fragen eingehen, die ich mir gestellt habe. Wo ist die Gemeinde, beziehungsweise was macht die Gemeinde? Und ich rede jetzt nicht von der CGM hier in erster Linie, sondern ganz generell erstmal die Gemeinde, so weltweit. Was tut sie für Leute wie Alto und für all diejenigen, die in totaler Unwissenheit leben? Wie ist eigentlich die Zwischenbilanz dieser Jahrtausend Jahre alten Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat? Durch dich sollen gesegnet werden alle Völker. Und was ist geschehen, seitdem Jesus vor 2000 Jahren diese Verheißung genommen hat und sie in einen Befehl umgemünzt hat? Nun geht hin in alle Völker. Nicht einige, nicht die meisten, sondern alle. Und die Antwort ist, es ist ja viel geschehen. Total, das ist positiv, es ist viel geschehen. Es gibt ungefähr 16.000 bis 17.000 Völker auf dieser Welt. Ein Volk, beziehungsweise eine Volks- oder eine ethnische Gruppe, wie man sie nennt, ist eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam Sprache, Kultur und Geschichte teilt. Und davon gibt es 16.000 bis 17.000. Und die Mehrzahl dieser Volksgruppen gelten heutzutage als erreicht. Das bedeutet zum Beispiel, dass man eine Bibel in der eigenen Sprache hat, dass es zumindest einige und flächendeckend einige lebendige Ortsgemeinden gibt und dass sich mindestens 2% der Bevölkerung zum christlichen Glauben bekennen. Also Deutschland, einschließlich der Gruppierung der Rheinländer und der Westfalen, sagt man das so? Wahrscheinlich nicht. Also Deutschland gilt als erreicht. Das nimmt niemanden aus der Pflicht. Noch viel mehr Menschen brauchen Jesus, unsere Familie, unsere Nachbarn, unsere Stadt. Sie alle brauchen Jesus, insofern sie ihn noch nicht kennen. Und das ist auch der Fokus dieser Gemeinde hier. Gott hat diese Gemeinde nach Mülheim gestellt. Überhaupt keine Frage, da will ich jetzt auch nicht missverstanden werden. Erreicht bedeutet nicht abgehakt. Aber da Deutschland vom Evangelium erreicht ist, könnte ich, nehmen wir an, ich liege nachts in meinem Bett hier irgendwo im Ruhrpott, ich bin kein Christ, meine Eltern kein Christen, keine christliche Tradition, habe von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber Jesus erscheint mir wie bei Alto jetzt nachts in einem Traum, fordert mich auf, ihm zu folgen. Dann kann ich zum Beispiel am nächsten Morgen aufstehen, könnte Jesus googeln und werde herausfinden, dass die Bibel von ihm spricht. Dann kann ich in den Buchladen gehen und mir eine Bibel in meiner Sprache kaufen. Ich brauche auch nicht aufstehen dafür, ich kann online bestellen, dann kommt sie an meine Tür. Dann werde ich spätestens bei der Lektüre herausfinden, dass Jesus eine Gemeinde und Nachfolger auf dieser Welt hat. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass ich irgendjemand in meinem engen oder erweiterten Bekanntenkreis habe, der zu diesen Nachfolgern gehört, den ich mehr fragen kann, der mir sagen kann, dass all diese Häuser mit den spitzen Dächern und dem Plus obendrauf, dass das Kirchen sind. Und falls nicht, kann ich wieder ins Netz gehen und kann mir eine Gemeinde suchen. Und höchstwahrscheinlich ist dann, egal wo ich mich in Deutschland befinde, eine in unmittelbarer Nähe zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder Bus und Bahn zu erreichen. Das bedeutet es, in einem erreichten Land zu leben. Es geht nicht darum, dass alle Christen sind, sondern dass Information und christliches Zeugnis verfügbar ist, dass es eine Wahl gibt. Und nun versucht euch mal in die Lage von Alto zu versetzen. Es war eine wunderbare Fügung, dass sich gerade Missionare da in der Gegend befunden haben, von dem er sich taufen lassen konnte und ein paar Basisinfos ergattern konnte. Aber ansonsten war da nichts. Stell dir vor, du bist Einzelgänger in einem neuen Glauben, wirst deswegen fast tagtäglich ausgegrenzt oder beleidigt. Du hast nichts außer dein neues Herz, was ja das Wesentliche ist, das ist klar, aber ansonsten keine Bibel, keine Information, keine Gemeinde in der Nähe, keine Grundkurse, keine Anleitung zum Leben, keine Antworten auf all meine Fragen, keine christliche Tradition, keine christlichen Lieder, keine Ermutigung von Geschwistern. Das bedeutet es, in einem unerreichten Land oder in einer unerreichten Volksgruppe zu sein. Und in Niger, wo wir arbeiten, gelten noch alle außer einer Gruppe als unerreicht. Weltweit gelten noch 4.400 Volksgruppen als unerreicht. Das sind 4.400 Ethnien, in denen sich allerhöchstens ein ganz, ganz verschwindend geringer Teil zum christlichen Glauben bekennt und in denen es keine einzige aktuelle Gemeindegründungsaktivität gibt. Und diese 4.400 Ethnien repräsentieren 1 Milliarde Menschen auf dieser Welt. Und darüber hinaus gibt es noch 490 Völker, die überhaupt keine Berührung mit dem Evangelium oder der Bibel haben, wo es keinen einzigen Christen, geschweige denn eine Gemeinde gibt. Eins dieser Völker befindet sich auch in Niger. Und wenn man sich fragt, wo sich all diese Volksgruppen denn befinden, ich meine, wir leben alle auf dieser Welt, die Welt ist ein Dorf, wo sind die alle? So konzentrieren sie sich logischerweise dort, wo all die anderen Weltreligionen beheimatet sind. Ich habe dazu wieder ein Bild mitgebracht. In der Missiologie nennt man diese Region das 1040-Fenster. Also das ist der Bereich zwischen überhalb des Äquators, zwischen dem 10. und dem 40. nördlichen Breitengrad, zwischen Westafrika und Ostasien. Hier in diesem Fenster befinden sich 95% aller unerreichten Völker dieser Welt. Also fast alle der 1 Milliarde Menschen, die keinen Zugang zur christlichen Botschaft haben, leben hier. Und darüber hinaus noch viel mehr, die einen sehr, sehr eingeschränkten Zugang haben. Im Gegenzug sind all die Weltreligionen, die anderen hier zu Hause, das ist in Grün hier der Islam, Gelb Hinduismus, dann in Orange der ganze buddhistische Raum, die sind hier quasi angesiedelt. Apropos zu Hause, kann man jetzt nicht so gut sehen, aber ja, da oben ist Niger, das erste Land in Grün. Genau, da leben wir und da ist auch Alto zu Hause. Wie können Sie an Jesus glauben, wenn Sie nie von ihm gehört haben? Wie können Sie von ihm hören, wenn niemand Ihnen die Botschaft verkündet? Und wie soll jemand hingehen und Ihnen die Botschaft Gottes sagen, wenn er nicht gesandt wurde? Apropos Senden, wenn man alle in cross-kulturellen Missions- oder Sendeorganisationen erfassten Missionare zusammentut, gibt es weltweit knapp 400.000 Missionare. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das für euch viel oder wenig anhört. Belassen wir es erstmal bei der Info. Das Problem ist jedoch, dass nur 400.000, also von diesen 400.000, nur circa 3% zu den unerreichten Volksgruppen gesandt sind. Also sagen wir mal 3% von 400.000, so zwischen 10.000 und 15.000 Missionare. Der Rest, also 97%, geht in Gebiete, die zwar auch Hilfe brauchen, aber wo die christliche Botschaft in der Gesellschaft zumindest schon angekommen ist. Noch ein bisschen drastischer veranschaulicht, nehmen wir mal nur die evangelikalen Christen jetzt weltweit, sonst ist es schwieriger zu zählen, also nur die evangelikalen, von denen es ca. 330 Millionen gibt, dann gehen also nur 0,005% der Mitglieder aus unseren Gemeinden in die unerreichten Gebiete dieser Welt, um Jesus bekannt zu machen. Und das sind jetzt natürlich nur Zahlen und die stimmen auch alle garantiert nicht genau, aber zumindest grob. Auf jeden Fall decken sie sich mit meinen Erfahrungen und erklären, warum Leute wie Alte und Della so viele Jahre lang keine Hilfe, keine Unterstützung bekommen haben. Denn wenn 15.000 Leute für 1 Milliarde zuständig sind, ja, kommt es zwangsläufig zu vielen weißen Flecken auf der Landkarte. Ich will es kurz zusammenfassen, das führt uns alles zu zwei Fakten. Der erste ist, dass Christen zu wenig Missionare in andere Länder schicken. 400.000 sind nicht viel, meine Meinung. Also es gibt hunderte Millionen Christen weltweit. sind es wirklich nur 400.000 plus ihre sendenden Gemeinden davon, die es auf den Herzen haben, auch andere Länder und Völker mit Gottes Botschaft zu erreichen. Fakt Nummer zwei ist, dass die vorhandenen Missionare, die da sind, meistens nicht dorthin gesandt werden, wo geistlich gesehen der größte Mangel ist. Und ich sage nicht, dass die vorhandenen Missionare was falsch machen. Dort, wo sie sind, sind sie richtig, dort werden sie gebraucht. Ich sage nur, dass wir viel mehr zusätzlich brauchen. Viel mehr zusätzlich, die das gleiche Ziel haben wie Paulus. Wir wollen am dringendsten dorthin gehen oder zumindest dort hineinwirken, wo der Name Jesus noch unbekannt ist. Nur ca. 3% aller Missionare sind dorthin gesandt, wo sich 95% der noch unerreichten Menschen dieser Welt befinden. Das ist, ich sag's mal, soft, strategisch schwach, würde ich sagen. Als Alto eine Bibel wollte, hatte er über einen Kontakt in der nächsten großen Stadt, 90 Kilometer östlich von ihm, eine erhalten. Wenn er eine Coca-Cola will, dann geht er zu der kleinen Grashüttenbude in seinem Dorf. Dort gibt es Hirsemehl zu kaufen, ein bisschen Mais, getrocknete Bohnen, Speiseöl und eine warme Cola, wenn er will. Keine Ahnung, wie die das machen. Irgendwas machen die besser. Wenn Christen so viel Missionare wie Altkleider nach Niger oder nach Afrika schicken würden, dann sähe das Ganze auch anders aus. 1 Euro auf den Altkleidermarkt von Niamey. Kein Witz. Also, es gibt über 1 Milliarde Menschen weltweit, die keinen Zugang zur Botschaft Gottes, zur Botschaft der Bibel haben. Wie können wir alle, jetzt mal wieder reingezoomt, also von dieser weltweiten Gemeinde reingezoomt in die CGM, wie kannst du Teil der Lösung sein? Und dazu habe ich 3 relativ einfache Antworten. Und die erste Antwort ist, geh. Vielleicht gibt es jemand hier oder sogar einige, die Gott beruft oder schon berufen hat, zu gehen, also in ein anderes Land zu gehen. Und wenn dem so ist, dann zöger nicht und geh, informier dich, geh am besten dorthin, wo am meisten Not ist. Und die meisten hier, die hier sitzen, könnten sich sowas nie vorstellen. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ihr dazu nicht berufen seid. Das ist völlig in Ordnung und gut so. Dann wisst ihr aber hoffentlich, wozu ihr hier berufen seid. Ein Ruf von Gott zu bekommen, das hat Gabi gerade gesagt, ihm zu befolgen, ist nichts Besonderes. Das ist normal, wenn wir Jesus folgen. Und das ist für die allermeisten von euch hier in Mülheim und Umgebung. Für einige jedoch woanders. Und wenn hier irgendjemand ist, der eine solche Tendenz in ein anderes Land verspürt oder zumindest schon mal offen ist, zögere nicht. Fang an, dich zu informieren, deine Gemeindeleitung zu fragen. Fang an zu beten, zu planen. Investiere vielleicht erstmal ein Jahr im Ausland, um Missionen kennenzulernen. Ich will noch hinzufügen, dass diese unerreichten Gebiete dieser Welt natürlich nicht umsonst unerreicht sind. Wenn es schön und angenehm wäre, in der Sahara zu evangelisieren, gäbe es dort mehr Evangelisten. Wenn es leicht wäre, in Bangladesch eine Gemeinde zu gründen, gäbe es dort mehr Gemeinden. Wenn man ohne Gegenwind in Bagdad, Tripolis oder Teheran predigen könnte, gäbe es dort mehr Prediger. Paulus war nicht umsonst der Apostel, von dem wohl am meisten Leid im Neuen Testament überliefert ist. Der Apostel, der in die unerreichten Gebiete gegangen sind, musste auch am meisten leiden. Was es also braucht, sind Christen, die bei aller gebotener Vorsicht, die man heutzutage haben muss, Leid und Risiko nicht scheuen, um Jesus bekannt zu machen. Wenn du so jemand bist und es dich in die Welt zieht, dann geh. Zweitens, wie kannst du Teil der Lösung sein? Heiße Willkommen. Wir sind in einer Situation, in der viele Menschen, deren Volksgruppen zum Großteil als unerreicht gelten, zu uns nach Deutschland kommen. Menschen aus Nordafrika, der Osttürkei, aus Iran, Afghanistan, wo auch immer, das sind fast alles Leute, die aus großen ethnischen Gruppen aus diesem 1040-Fenster stammen, wo es teilweise sehr gefährlich wäre, hinzugehen, aber die Menschen kommen hierher. Und geistlich gesehen ist das alles andere als eine Bedrohung, sondern eine große Chance. Wer sich bei dem Gedanken an diese Menschen mehr an Grenzsicherung als an eine wunderbare Gelegenheit denkt, Jesus bekannt zu machen, hat Gottes Anliegen für diese Welt vielleicht nicht so richtig begriffen oder längst vergessen. Hier ist eine super Gelegenheit, wie eine Antwort auf diesen Fragenkatalog von Paulus. Wie können sie glauben, wenn sie noch nie gehört haben? Wie können sie hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Wie soll jemand hingehen und die Botschaft verkündigen, wenn er nicht gesandt wurde? Antwort: Ich schicke sie zu euch. Für alle, die nicht bis ans Ende der Welt oder an die Enden dieser Welt gehen wollen, ist das eine gute Nachricht, denn die Enden der Welt sind nun in unserer Nachbarschaft. Also wir müssen nicht mehr ins Flugzeug steigen, Ozeane und Wüsten überqueren. Es reicht oft, die eigene Straße zu überqueren. Es reicht oft, zum eigenen Nachbarn zu gehen. Das ist genial. Nicht unbedingt für mich, denn ich finde es viel aufregender, eine Wüste als die eigene Straße zu überqueren. Deswegen bin ich ja auch, wo ich bin. Für alle, die eigene Straße bevorzugen, die Welt kommt nach Deutschland. Das ist ein Riesengeschenk. Heiße es willkommen. Das war der zweite Punkt. Geh, heiße willkommen. Drittens, und auf den Punkt will ich jetzt am meisten Gewicht legen, da er auch am wichtigsten ist und zweitens jeder mitmachen kann. Und der heißt Bete. Ich wollte euch heute aufmerksam machen für einen Teil dieser Welt, der etwas in Vergessenheit geraten zu sein scheint, für all die Menschen und Völker, die es immer noch auf der Welt gibt, die Jesus weder in anderen Menschen sehen noch von ihm hören. Betet also am besten nicht nur heute, sondern regelmäßig für die unerreichten Menschen dieser Welt. Betet, organisiert euch im Gebet, macht euch Gebetspläne, die gibt es zuhauf auch im Internet. Betet, dass Gott mehr Arbeiter schickt. Für die Missionare, die bereits dort sind, betet für eure Missionare, betet für uns, für all die Widerstände, die wir haben. Auch für unsere lokalen Mitarbeiter und Auszubildenden. Gottes Verlangen ist es, die ganze Welt zu erreichen. Und dieses Verlangen hat er uns zur Aufgabe gemacht. Und diese Aufgabe erreichen wir nur durch Gebet. Warum? Je länger ich in Niger bin, desto mehr erlebe ich das Gebet als eine Kraft, so wie dem Verseingang, als eine Macht, als eine Kraft. Eine Kraft bzw. eine Waffe, mit der man kämpft. Gerade an der Schule, die wir haben, merken wir immer wieder, dass es nicht zuerst wir sind, die hier gute Arbeit machen oder auch nicht, sondern dass wir an einem geistlichen oder an einem spirituellen Kampf beteiligt sind. In den meisten Fällen, wo wir merken, dass gerade was Gutes passiert, dass Schüler so richtig durchstarten, dass wir Taufen haben, dass Leute ihre Berufung empfangen und wirklich Durchbrüche haben, da kommt direkt die Anfechtung rein, da kommen Krankheiten, da kommen Störungen durch Dorfbewohner, Streit, schlechte Träume bei Schülern, was auch immer. Gott will geben und der Feind will rauben und zerstören, was Gott gibt. Das ist immer so, das ist die Realität und das erleben wir ganz stark. Und dem begegnen wir, und das hat fast immer geholfen, immer, dem begegnen wir im Gebet. Gebet ist eine Kraft, unsere Art und Weise, wie wir kämpfen. Wir erreichen nichts mit Waffen, sondern alles durch das Gebet. Und jetzt kommen wir alle ins Spiel, weil ich habe mir gedacht, dass wir das zum Abschluss heute tun, gemeinsam. Dass wir gleich gemeinsam aufstehen und für diejenigen beten, die noch nie von Jesus gehört und noch nie gesehen haben. Eine kleine Herausforderung für euch jedoch. Ich habe mir gedacht, dass wir das wie in Niger machen, wie wir in Niger gemeinsam beten, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt betet man häufig so. In Niger betet jeder für sich, jedoch hörbar in der Gruppe. Das heißt, jeder betet laut, bitte nicht schreien, einfach laut mit der normalen Stimme. Wir beten quasi im Chor, aber als Gemeinschaft, jeder mit erhobener Stimme. Und warum ist das eine gute Form des Gebetes, denke ich? Nicht die, sondern eine gute Form. Erstens, da in unserer Einheit Kraft liegt. Das lesen wir in der Bibel immer wieder, das ist kein Geheimnis. In unserer Einheit liegt Kraft. Man kann ja auch leise beten und in Einheit beten. Einer betet stellvertretend für alle, die anderen hören zu. So machen wir das ja meistens. In der Praxis ist es dann häufig aber auch so, dass derjenige, der betet, halt sehr sorgfältig auf seine Worte achten muss, da alle anderen zuhören. Beziehungsweise vielleicht hören auch nicht alle zu. Manche denken schon an das Mittagessen. Passiert mir selbst auch, deswegen kann ich das so sagen. Also, wenn alle laut beten, beten alle gemeinsam als Einheit zusammen. Wir liegen alle mit demselben Anliegen Gott in den Ohren. Und dann ist da noch ein zweiter Aspekt, und das ist der Aspekt des gesprochenen Wortes. Das gesprochene Wort ist sehr wichtig und hat Kraft. Nur Gott selbst kann ja in unser Herz, in unsere Gedanken schauen. Deswegen können wir auch in Gedanken beten. Aber weder andere Menschen noch die anderen unsichtbaren Mächte können das. Es ist also auch unsere Aufgabe, durch gesprochene Worte geistliche Realitäten zu schaffen. Und daher ist es wichtig, dass wir Segen, dass wir die Verheißung Gottes auch mal hörbar aussprechen, hörbar beten. Paulus sagt in Ephesern, sprecht aus, was gut ist. Sprecht aus, was erbaut und was notwendig ist, damit eure Worte Gnade bringen. Also das ausgesprochene Wort ist unheimlich wichtig vor der sichtbaren, aber auch vor der unsichtbaren Welt. Genau, deswegen dachte ich, wir können das heute mal versuchen so und zum Abschluss einfach die Anliegen dieser Predigt so vor Gott bringen, einfach gemeinsam aufstehen. Ich weiß jetzt nicht, ob Gäste hier sind, Leute, die sich damit total unwohl fühlen, das ist okay. Bleibt einfach sitzen oder stellt euch auch hin und entspannt euch. Für alle, die schon lange hier sind, auch lange Christen sind, sich vielleicht ein bisschen unwohl damit fühlen, legt ein bisschen eure Schüchternheit ab und versucht es mal. Einfach, dass wir gemeinsam zusammen aufstehen und beten für diese Menschen. Genau. Für alle, die gern konkreter beten, ich habe mal ein paar Bilder und Namen mitgebracht. Das sind alles Leute aus dieser genannten Volksgruppe von den Fulani. Das sind alles Leute, die wir im letzten Jahr unterrichtet haben und ausgebildet haben und die jetzt gerade in ihrem Praxiseinsatz sind, die jetzt gerade unter Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen, jetzt gerade in Gebieten sind, wo es noch keine örtlichen Gemeinden gibt. Und wenn ihr wollt, behaltet die Augen offen, lest diese Namen, betet für die Leute, das wäre toll. Also, wenn wir einfach so eine gemeinsame Zeit des Gebets haben können, 2-3 Minuten, dann schließe ich die im Anschluss ab. Ja, lass uns beten. Herr, wir machen uns heute eins vor dir, Herr. Du hast uns so sehr gesegnet, Herr. Wir sind so reich gesegnet. Wir haben so schon ein jahrhundertealtes Erbe von Menschen auf dieser Welt, die dir folgen und von einfach geistlich guter Lehre und all dem, was du uns geschenkt hast, Herr, was wir haben, um uns geistlich zu ernähren, Herr. Ja, und es gibt so viele Menschen auf der Welt, die das nicht haben. Es gibt so viele Gegenden auf der Welt, wo ja dein Name noch nicht bekannt ist, Herr. Und dafür wollen wir heute beten, Herr. Wir wollen für diese Leute einstehen. Und ich bitte, dass du kommst mit all deiner Kraft, dass dein Reich komme, dein Wille geschieht. Nicht nur hier und heute in Mülheim und in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, Herr. Und wenn du uns dazu gebrauchen willst und kannst, Herr, dann stehen wir hier und sagen dir, Herr, sende uns, gebrauche du uns, durch welcher Wege und auf welche Art und Weise auch immer, Herr. Herr, wir danken dir und bitten dich, dass du auch die Leute, deren Namen dort geschrieben sind, segnest, Herr, in diesem Augenblick, Herr, wo sie sind, an dem Ort, wo sie Menschen versuchen, mit dir bekannt zu machen, Herr, dass du ihnen Frucht schenkst und Segen schenkst für ihre Arbeit, aber genauso für alle Arbeiter weltweit, die in Regionen sind, wo es gefährlich ist, wo man große Opfer bringen muss, um Menschen mit deinem Wort zu erreichen. Herr, bitte dich für deinen Schutz und für deinen Segen, für deine Vollmacht, für den Dienst.